Wir sind ja mitten in einer Bibelreihe Predigten zum ersten Thessalonicher Brief. Wir sind im dritten Kapitel und ich habe das schon mal gesagt, wir haben also sozusagen Bibel-Mitlese-Sonntage in diesen Wochen. Im August geht es dann weiter, wenn ich wieder aus dem Urlaub zurück bin. Heute sind wir aber bei 1. Thessalonicher Kapitel 3 und ich lese zunächst einmal tatsächlich das ganze Kapitel. Das sind 13 Verse und wir haben es auch hier auf dem Schirm oder auf der Leinwand. Paulus schreibt: Schließlich hielten wir es nicht mehr aus, da beschlossen wir, allein in Athen zu bleiben. So schickten wir Timotheus. Er ist unser Bruder und Mitarbeiter Gottes im Dienst an der guten Nachricht von Christus. Er soll euch im Glauben stärken und ermutigen. Denn niemand soll durch die gegenwärtige Verfolgung im Glauben verunsichert werden. Ihr wisst doch selbst, dass sie uns auferlegt ist. Denn schon als wir bei euch waren, haben wir euch vorausgesagt, man wird uns verfolgen. Und wie ihr wisst, ist es genauso gekommen. Das ist der Grund, weshalb ich jemanden geschickt habe, als ich es nicht mehr aushielt. Ich wollte mich vergewissern, wie es um euren Glauben steht, denn ich war besorgt, dass der Versucher euch auf die Probe stellt. Dann wäre unsere Mühe vergeblich gewesen. Und dann schreibt Paulus, wie es dann weitergegangen ist. Er sagt: Inzwischen ist Timotheus von euch zurückgekehrt. Er hat uns gute Nachricht von eurem Glauben und eurer Liebe gebracht. Außerdem hat er berichtet, dass ihr uns stets in guter Erinnerung habt und dass ihr euch genauso sehr nach einem Wiedersehen sehnt wie wir. Brüder und Schwestern, ihr habt euren Glauben bewahrt. Dadurch habt ihr uns in dieser schwierigen Zeit und in aller Verfolgung neuen Mut geschenkt. Ja, wir leben regelrecht auf durch die Gewissheit, dass ihr fest zum Herrn steht. Wie können wir Gott nur angemessen danken für euch und für all die Freude, die ihr uns vor unserem Gott bereitet? Tag und Nacht beten wir von ganzem Herzen, dass wir euch von Angesicht zu Angesicht wiedersehen, denn wir wollen euch all das geben, was eurem Glauben noch fehlt. Und dann sein Gebet: Wir bitten Gott, unseren Vater und unseren Herrn Jesus, dass unser Weg uns zu euch führt. Der Herr lasse eure Liebe zueinander und zu allen Menschen über jedes Maß hinauswachsen. Sie soll so groß werden wie unsere Liebe zu euch. Der Herr stärke eure Herzen, damit es an ihnen nichts auszusetzen gibt. So könnt ihr als Heilige vor unseren Gott und Vater treten und seid bereit für den Tag, an dem unser Herr Jesus mit allen Heiligen wiederkommt. Amen. Ja, die zwei Themen für den heutigen Sonntag sind: Christsein ist Glaube und Liebe. Und Glaube heißt in dem Sinn der Liebe Gottes Vertrauen. Und Liebe ist, Gott und den Menschen eine Antwort geben auf die erfahrene Liebe, auf das, was ich selber erhalten habe. Christsein ist Glaube und Liebe. Und das Zweite, worauf wir auch kommen werden, ist: Gemeinde ist nicht nur Gottesdienst und ein funktionierendes Miteinander. Das Gemeindeleben soll auch so beschaffen sein, dass jeder im Glauben reifen und selbst neue Früchte hervorbringen kann. Gemeinde ist nicht nur Gottesdienst und ein funktionierendes Miteinander. Das Gemeindeleben soll auch so beschaffen sein, dass jeder im Glauben reifen und selbst neue Früchte hervorbringen kann. Die Einleitung hat Brigitte schon ein bisschen darauf abgezielt, dass wir hier zusammen sind, weil uns alle etwas verbindet, das nicht aus uns kommt. Und interessant ist, dass der Apostel Paulus in diesem Brief an die Gemeinde auch nicht darauf abzielt, dass alle vom Leiden befreit werden sollten, dass es allen wohlergehen soll, sondern dass er darauf abzielt, dass Wachstum entsteht in der Gemeinde aus dieser Gabe der Liebe als innere Stärke. Ich möchte ein paar Bemerkungen machen, zunächst zu diesen ersten Versen, zu den ersten 6 Versen oder 5 Versen. Für Paulus ist es von Bedeutung, dass er die Gemeinde nicht im Unklaren lässt. Christsein gibt es nicht ohne Widerstand. Äußerer Kampf, innerer Kampf Und vielleicht denken wir daran, wie das selber bei uns war, als wir gläubig geworden sind, wie viele Missverständnisse in solchen Situationen entstehen, wenn Lebensveränderung in unserem Leben passiert. Da haben sich Leute dann schon eine Meinung gebildet, haben welche den Kopf geschüttelt oder hinten herum geredet. Da war eine in deinen Augen positive Wendung für andere ein Grund, an deinem Verstand zu zweifeln. Oder vielleicht Ärger. Und das weiß der Paulus. Das Kreuz Christi gehört auch zum Leben. Zwar in dem Sinn, dass dich sogar die verspotten, die mit dir vielleicht in der gleichen Schlammgruppe sitzen. Denen es genauso schlecht gegangen ist wie dir, die verspotten dich vielleicht am meisten. Und das ist auch wahr. Unsere Welt sitzt im Unheil und wehrt sich gegen das Gute, komischerweise. Wehrt sich gegen das Lobenswerte, wehrt sich gegen das, was Gottes Wille ist. Wenn Gottes Wille noch tausendmal auf das Heilwerden von Menschen, auf das Heilwerden von Gemeinschaft, auf das Heilwerden dieser Welt und auch unserer Umwelt zielt, weil Veränderung etwas kostet, deswegen passt es vielen nicht. Weil Veränderung etwas kostet, weil Umdenken und Umlernen nicht umsonst ist, deshalb wehren sich viele in dieser Welt und sie fahren mit geschlossenen Augen oder Augen, die sie sich selber zuhalten, lieber auf den Abgrund zu. Paulus weiß, wer sich der Liebe Gottes öffnen mag, der wird auch mit Veränderungen rechnen müssen. Das ist so. Wenn unser Verhalten, unser Lebensstil einfach so bleiben soll, dann muss ich natürlich auch all die bekämpfen, die Veränderung wollen, die diese verändernde Liebe, diesen absurden Glauben an einen gekreuzigten, an einen vom Tod auferweckten Gottessohn entschieden haben, die sich dafür entschieden haben, diesem Sohn Gottes, diesem Jesus zu folgen. Und Paulus weiß das. Der redet hier ganz klar davon, dass der Widerstand gegen die Gemeinde auch diese größere Dimension hat. Jesus selbst hat die Angriffe des Bösen abwehren müssen und es geht der Gemeinde nicht anders. Veränderung kostet im Verhalten und im Lebensstil. Davon redet Paulus. Das wird hier klar. Der Druck ist, dass es verschiedene Versuchungen gibt. Ich könnte zurück in die Komfortzone der Unentschiedenheit. Dorthin, wo ich nichts entscheiden muss. Oder alles ist leichter als diese Gemeinschaft. Ja, meine Güte, manchmal stimmt das. Und trotzdem ist es Rückzug. Warum sollte ich jede Woche kommen? Der Glaube, der sich unter diesem Druck, diesen Versuchungen entziehen muss, der ist echter Glaube. Liebe Gemeinde, am 25. Juli jährt sich der Todestag eines baptistischen Theologen, letztes Jahrhundert, 101. Mal, der auch diese Abgrenzungen machen musste, der viel Ablehnung erfahren hat, weil er auf Änderung von sozialen Verhältnissen in seiner Umgebung gepocht hat. Der Mann heißt Rauschenbusch, ein ganz eingängiger Name, Walter Rauschenbusch, sein Vater August Rauschenbusch war noch im Deutschen Bund sehr aktiv und die sind dann ausgewandert und er, Walter Rauschenbusch, aus diesem evangelikal-pietistischen Umfeld und dieser Geschichte kommt in die Upper West Side von Manhattan und sieht das Elend in diesem Stadtteil New Yorks. Und während des Studiums beginnt er, praktische Hilfe für die Ärmsten der Armen zu initiieren. Seine Faszination hat dieser Vater unser Bitte, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden gehört. Er hat seine Gemeinde herausgefordert, die Prophetien des Alten Testaments so zu verstehen, wie sie gemeint waren, nämlich als Kritik an den Reichen und Mächtigen, mit dem Hinweis auf die Liebe Christi, auf die Bekehrung als eine doppelte Bekehrung, nämlich Bekehrung auch in der sozialen Frage. Mit diesem Engagement hat er sich als Brückenbauer auch zwischen den sozialistischen Ideen, die damals aufgekommen sind, und dem Evangelium verstanden. Glaube und Nächstenliebe waren für August Rauschenbusch untrennbar miteinander verbunden. Nebenbei hat er Lieder gedichtet, die wir zum Teil auch früher noch gesungen haben. Das stößt auf Widerstand. Bis heute sind diese Stellungnahmen von Rauschenbusch umstritten. Es gibt viele, denen das bis heute nicht schmeckt, dass Evangelium beide Seiten hat, die soziale und die seelisch-geistliche Seite. Was ist eigentlich der Hintergrund hier? Der Paulus, der Silas oder Silvanus heißt er auch und der Timotheus sind ja auf ihrer zweiten Missionsreise nach Thessalonich gekommen. Das war ungefähr 49 nach Christus, was wir heute rechnen. Sie haben da 3 Sabbate hintereinander in der Synagoge gepredigt. Und das war eben damals die Gepflogenheit in der Synagoge, dass Menschen, Männer, die an dieser Stelle nach der Verlesung der Schriften etwas sagen könnten, auch eingeladen werden. Wahrscheinlich wurden Paulus und die anderen eingeladen, das Wort zu ergreifen, zu predigen. Und dabei hat Paulus die Verheißungen und die Weissagungen des Alten Testaments auf Jesus hin ausgelegt. Und in der Apostelgeschichte 17 lesen wir, wie er sagt, das, was ich euch verkünde, ist Jesus der Messias, der damals in Jerusalem hingerichtete. Er hat die Kreuzigung nicht verschwiegen, er hat erklärt, dass der Messias leiden musste und auferstehen von den Toten. Und es sind eine ganze Reihe von Juden, also von Mitgliedern der Gemeinde und auch andere Bürger, sogenannte Gottesfürchtige, die sich in der Synagoge aufgehalten haben, aber nicht genau dazugehörten, die sind gläubig geworden in dieser Provinzhauptstadt Mazedoniens. Es ist so etwas wie eine christliche Gruppe innerhalb der Synagoge entstanden und die haben sich wahrscheinlich auch während der Woche häufig getroffen in dieser Begeisterung, in diesem Feuer für das Neue. Und eine andere Gruppe, die übrigen Juden, die in der Synagoge hier nicht mitgemacht haben, die haben sich geärgert, dass der Paulus so etwas anzettelt. Und dann haben sie einen Aufstand gegen ihn begonnen und haben die Stadt in Aufruhr gebracht. Sie sind zu dem Jason gegangen, der den Paulus beherbergt hat. Sie wollten den Paulus da rausholen. Dann haben sie ihn nicht gefunden, dann haben sie den Jason vor den Gemeinderat, vor diesen Stadtpräfekten geschleppt. Das war offensichtlich schon ein Stück weit ein demokratisches Stadtgebilde. Und sie haben ihn angeklagt, haben gesagt, die Leute, die die ganze Welt in Aufruhr bringen, sind auch jetzt bei uns und er hat sie aufgenommen und sie verstoßen gegen die Gesetze des Kaisers, weil sie sagen, dass ein anderer König ist, nämlich Jesus. Ich habe letzten Sonntag schon erklärt, dass Juden die einzige Religio licita, erlaubte Religion waren, die nicht den Kaiser anbeten mussten, die nicht vor dem Bild des Kaisers niederfallen mussten. Und sie verwenden jetzt ihre Schutzsituation dazu, dass sie sagen, der behauptet, dass da ganz ein anderer König ist, nämlich Jesus. Die Hoffnung, die sie hatten, dass der Messias kommt, war für sie ja nicht erfüllt. Der Jason ist dann durch die Zahlung einer Kaution freigekommen. Den hat man freigelassen, nachdem er offensichtlich eine Kaution hinterlegt hat. Aber die jungen Christen in Thessalonich haben jetzt gesagt, Paulus, du musst hier verschwinden, du musst hier weg. Und sie haben ihn bei Nacht und Nebel aus der Stadt geschafft. Und er ist nach Beröa. Und wir lesen dann in der Apostelgeschichte 17, dass er auch in Beröa sehr erfolgreich war. Wieder eine Gruppe aus Juden und Gottesfürchtigen, die gläubig geworden ist. Und er musste wieder fliehen und ist dann nach Athen. Er ist nicht glücklich gewesen, er wäre noch gern geblieben, das hören wir hier. Und er wollte auch nicht den Anschein wecken, dass es ihm nur um seine eigene Sicherheit geht. Er wollte die Thessalonicher wieder besuchen, das ist noch zu riskant, und dann schickt er den Timotheus nach Thessalonich, um zu erfahren, wie es ihnen geht. Er sitzt in Athen und später in Korinth, unruhig, voller Sehnsucht und Fragen, was ist denn mit ihnen? Wie geht's ihnen denn? Ja, es gibt ja kein WhatsApp oder irgendwie wahrscheinlich nicht mal Brieftauben und alles sind auch Entfernungen. Die Mission in Athen hat auch nicht geklappt. Er wollte dort wie ein antiker Wanderlehrer auftreten. Die Intellektuellen haben sich lustig gemacht über ihn. Er ist dann nach Korinth gegangen. Aber immer noch diese Frage, ist diese Gemeinde in Thessalonich noch da oder ist sie zerrieben? Und nach Wochen oder vielleicht erst Monaten kommt der Timotheus zurück und er erzählt, dass die Thessalonicher im Glauben geblieben sind. Und da schreibt jetzt Paulus ihnen eben zurück. Und er schreibt in Vers 6, inzwischen ist Timotheus von euch zurückgekehrt, er hat uns gute Nachricht von eurem Glauben und eurer Liebe gebracht. Wieder diese Elemente Glaube und Liebe, das ist es, worauf es ihm ankommt. Außerdem geht es weiter, hat er uns berichtet, dass ihr uns stets in guter Erinnerung behaltet. Er hat Nachricht vom Glauben und von der Liebe der Gemeinde gebracht. Und darüber ist Paulus dankbar. Es gibt ein altes Märchen, das erzählt davon, dass ein junger, sehr wissbegieriger König die Gelehrten seines Landes beauftragt, für ihn alles Wissenswerte der Welt aufzuschreiben. Ein Riesenprojekt, der hat unheimlich viel Geld und sie machen sich an die Arbeit. Und dann sind schon 40 Jahre vorbei und endlich sind die Gelehrten fertig und sie sagen, hier sind 1000 Bände, 1000 Bücher vollgeschrieben mit dem Wissen der Welt. Der König ist inzwischen 60 und er sagt, 1000 Bücher kann ich nicht mehr lesen, das ist viel zu viel, ihr müsst das jetzt auf das Wesentliche kürzen. Die Gelehrten machen sich wieder dran und nach 10 Jahren haben sie alles zusammengekürzt und eingedampft und es sind 100 Bände und der König sagt, ich bin jetzt 70, das ist immer noch zu viel, jetzt schreibt mir doch bitte mal das Wesentliche. Und die Gelehrten machen sich erneut an die Arbeit und sie fassen das Wichtigste in einem einzigen Buch zusammen. Aber jetzt liegt der König im Sterben. Und sie kommen mit dem Buch zum Sterbebett und jetzt sagt er, was ist denn das Wesentliche? Und dann fasst sich der Vorsitzende dieser Gelehrten einen Mut und fasst alles in einem einzigen Satz zusammen. Er sagt, sie lebten, sie litten, sie starben. Und was zählt und überlebt, ist nur die Liebe. Was zählt und überlebt, ist nur die Liebe. Vielleicht ist es das, was Paulus hier gemeint hat. Dietrich Bonhoeffer hat in seinem Buch Gemeinsames Leben geschrieben, es gibt seelische Gemeinschaft und es gibt geistliche Gemeinschaft. Und seelische Gemeinschaft meint, dass ich Menschen um mich herum sammle, mit denen ich gut kann. Dass ich mit denen zusammen bin, die mir sympathisch sind. Seelische Gemeinschaft meint, ich suche etwas beim anderen, das mich glücklich macht. Und Bonhoeffer sagt, das ist der große Irrtum im Blick auf alle wirkliche Gemeinschaft. Es gibt Menschen, die heiraten in der Erwartung, dass der andere sie glücklich macht. Das ist ein Irrtum. Und Kinder sind auch nicht dazu da, ihre Eltern glücklich zu machen. Die Gemeinde ist nicht da, um dich glücklich zu machen. Der Pastor ist nicht da, um dich glücklich zu machen. Die Gemeindeleitung ist auch nicht da, um dich glücklich zu machen. Also Bonhoeffer verwendet dieses Bild, um deutlich zu machen, es gibt unterschiedliche Art von Gemeinschaft. Und eine seelische Gemeinschaft, sagt er, und er verwendet dieses Wort seelische, versucht den anderen in das Bild hineinzubringen oder drängen, das ich von ihm habe. Und wenn ich genau das tue, dann lege ich ja Hand an. Und das heißt eigentlich übersetzt, ich manipuliere. Ich bin in dieser Tendenz zu manipulieren. Wir kennen das. Nicht selten auch aus einer Ehe, aus der Gemeinschaft von Menschen. Es ist mir vielleicht gar nicht bewusst. Aber irgendwann hält mir jemand diesen Spiegel vor. Ja, das tue ich ja auch. Ich manipuliere ihn oder sie so lange, bis er oder sie mir das gibt, was ich denke, dass ich unbedingt brauche. Seelische Gemeinschaft ist ein Begehren, in dem wir etwas suchen, was der oder die andere uns nicht geben kann. Aber, so meint Bonhoeffer, dass geistliche Gemeinschaft, wie Jesus sie gemeint hat, heißt, der andere lebt aus Gnade und ich auch. Der andere ist unterwegs, die andere ist unterwegs und ich bin auch unterwegs. Und ich sehe den anderen von dem her, wie Christus ihn sieht. Ich sehe die andere so, wie Christus sie sieht. Und das ist etwas ganz anderes. Christus im anderen sehen. Christus im anderen sehen, das ist die Liebe, die auch diesen Glauben braucht, dass ich ganz loslassen kann, die auch dieses Vertrauen braucht, dass ich selber aus Liebe heraus in mir entstehen lassen kann, dass ich sagen kann, ich kann loslassen. Ich brauche es ja nicht. Ich kann vertrauen, dass ich trotzdem gehalten bin, dass diese Liebe auch für mich gilt. Und dann kann ich im anderen Christus sehen und lieben. Ich habe am Anfang gesagt, Gemeinde ist nicht nur Gottesdienst und ein funktionierendes Miteinander. Das Gemeindeleben soll auch so beschaffen sein, dass jeder auch reifen kann, Frucht bringen kann. Aber wo finden wir das? Geistliche Gemeinschaft, die Bonhoeffer hier meint, ist nicht etwas, das wir machen können, sondern es ist etwas, das Gott wirkt. Christus hat uns zusammengestellt. Warum sind wir hier? Weil er uns ruft, immer wieder. Er hat uns einander zugeordnet. Wir brauchen den anderen um Christi willen. Und jeder ist angewiesen auf dieses Wort Gottes. Wir brauchen uns, um uns gegenseitig dieses Wort Gottes zu sagen. Du bist geliebt, du bist angenommen. Du bist sein geliebtes Kind. Ich meine, ich kann mich vor den Spiegel stellen und mir das hundertmal sagen, aber es wird immer was anderes sein, wenn mir der andere oder die andere das zusagt. Wir brauchen den anderen um Christi willen. Deshalb hat Gott geistliche Gemeinschaft geschenkt und gestiftet. Und das ist ein Grund zur Dankbarkeit. Das dürfen wir als MOGA immer wieder auch feiern. Das ist ein Geschenk, das nicht selbstverständlich ist. Ein großes Geschenk, wenn wir an die verfolgte Gemeinde denken. Was können wir hier dagegen alles leben? Und viele, viele in der Welt würden den Kopf schütteln, wenn sie wüssten, welche Probleme wir meinen zu haben. Können wir das als Geschenk anerkennen, dass wir miteinander Predigt hören, dass wir Abendmahl feiern dürfen, dass wir miteinander beten dürfen, dass wir Beziehungen haben dürfen? Paulus macht in Vers 9 deutlich, wie können wir Gott nur angemessen danken für euch und für all die Freude, die ihr uns vor unserem Gott bereitet. In diesem Bewusstsein der Dankbarkeit, dass Gemeinschaft nicht nur Sympathie meint, sondern dass es geistliches Leben ist, das gestiftet ist für unser Leben, das von oben kommen muss. In dem Bewusstsein, dass wir diese Gemeinschaft nicht machen können, können wir uns auch gegenseitig anregen. Die von Gott gestiftete Gemeinschaft ist kein Zuckerguss, habe ich geschrieben. Das ist nicht das, was oben drüber gestreut wird. Sondern, was ist sie? Sie ist die Hefe im Teig. Sie ist das, was eigentlich erst alles in Bewegung setzt. Was unser Leben in Gang bringt, was unsere Gemeinschaft wachsen lässt. Diese Gemeinschaft Gottes lässt uns erst richtig in Gang kommen. Und ich möchte uns gern ein bisschen anregen, hier nachzudenken. In den USA ist in einer Studie untersucht worden, warum Menschen in eine Gemeinde gekommen sind und dort bleiben. Und das ist ja eine interessante Frage. Es wurden Menschen also befragt, warum sie gerne in eine Gemeinde gehen, warum sie immer wieder in eine Gemeinde gehen. Und was war die häufigste Antwort? Es hat mich jemand angesprochen, der nicht dafür zuständig war. Also der nicht dafür angestellt war, der nicht dahingestellt wurde, dass er die Leute begrüßt. Es hat mich jemand angesprochen, der nicht dafür zuständig war. Und die zweite Antwort war, es gibt hier saubere Toiletten. Also wir können bei der ersten Antwort bleiben. Aber es ist auch interessant, ja. Es gibt saubere Toiletten. Aber wenn wir bei dieser ersten Antwort stehen bleiben. Es hat mich jemand angesprochen, der nicht dafür zuständig war. Das können wir uns ja vornehmen. Davon, von dieser Hefe, von diesem Germ, können wir selber etwas in Bewegung setzen. Das können wir miteinander leben, dass wir den Kontakt zueinander suchen, dass wir unsere Zuwendung auch jemand schenken, der uns noch nicht so vertraut ist. Mal so ein halbes Jahr lang mit dem Vorsatz in die Gemeinde gehen, nicht wieder nach Hause zu gehen, ohne einen neuen Namen gelernt zu haben. Ohne einen neuen Namen, ein Gesicht, einen neuen Namen sich zu merken und dann auch mit nach Hause zu nehmen. Heute sind wir nicht so viele. Vielleicht gibt's da ein Gerangel. Mal schauen. Und eine andere Idee habe ich von meinen Kindern. Und zwar haben wir das zweimal durchgeführt, das sogenannte Mystery Dinner. Einige Leute kennen das. Das ist eine Einrichtung, bei der Menschen miteinander Abendessen wollen und dann werden sie aber sozusagen einander zugewürfelt. Es gibt immer Gastgeber und die Gastgeber wissen nicht, wer alle kommt und es sind dann 5, 6, 8 Leute je nach Platz, die dann plötzlich überraschend alle bei einem Gastgeber oder bei einer Gastgeberin auftauchen und dann miteinander ein Abendessen verbringen. Und das ist, finde ich, auch eine sehr spannende Idee. Ein- oder zweimal im Jahr so etwas zu machen, indem ich andere herzlich einlade. Es kann auch sein, dass wir einfach einen Sonntag dafür verwenden, dass wir sagen, heute zu Mittag möchte ich andere mitnehmen, wenn ich in den Prater gehe oder auf die Donauinsel fahre. Ein Open Sunday. Der Apostel zieht in seinem Gemeindebrief hier nicht auf Befreiung von Leiden und Wohlergehen, habe ich gesagt, sondern auf das Wachstum der Liebe, das am Ende zählen wird. Er sagt, wir wollen euch all das geben, was euren Glauben noch fehlt. Wir bitten Gott, unseren Vater und unseren Herrn Jesus Christus, dass unser Weg uns zu euch führt. Und der Herr, lass eure Liebe zueinander und zu allen Menschen über jedes Maß hinauswachsen. Also Maßlosigkeit plötzlich in diesem Zusammenhang. Sie soll so groß werden wie unsere Liebe zu euch auch. Seine eigene Liebe empfindet er als maßlos. Und dann heißt es, der Herr stärke eure Herzen, damit es an euch nichts auszuudern, ihnen an den Herzen nichts auszusetzen gibt. So könnt ihr als Heilige vor unseren Gott und Vater treten und seid bereit für den Tag, wenn unser Herr Jesus mit allen Heiligen wiederkommt. Manchmal fragt man sich, was der Paulus eigentlich unter heilig versteht. Was ist das eigentlich, was er meint, wenn wir heilig werden sollen, wenn da noch mehr davon da sein soll? Es ist immer wieder dieser Glaube, der der Liebe Gottes vertraut, und es ist die Liebe als Antwort auf die erfahrene Liebe. In Christus Jesus, haben wir ja vorne auf dem Gottesdienstblatt stehen, kommt es darauf an, den Glauben zu haben, der in der Liebe wirksam ist. Heilig bedeutet nichts anderes, als das auszubauen, als da hinein zu investieren, als diese Richtung weiter zu verfolgen. Und es gibt tatsächlich diese Chance, dass eine Liebe über jedes Maß hinaus wächst. Das ist das Ziel, das soll im Auge behalten werden. Wenn diese Vorstellung, dass nichts mehr zu tadeln ist, dass die Liebe tatsächlich übergroß ist, wenn diese Vorstellung uns zieht und uns auch motiviert zu einem Leben in Tadellosigkeit. Und dann finde ich sehr nett, wie er zum Schluss hier sagt, wenn unser Herr mit allen Heiligen wiederkommt. Ein paar alte Bilder gefällig zum Schluss. Ich würde den Johann Rottmeier gern mal kennenlernen, mal persönlich treffen. Oder den Karl Rauch, der Erste auf der Liste der Gemeindegründung, der wahrscheinlich beim Bibelverbreiten in Tirol ermordet worden ist. Oder Edward Millert, der hier in der Mitte sitzt, der sich als Bibeldirektor immer wieder gegen Rückschläge gewehrt hat und der sich wirklich eingesetzt hat über Jahrzehnte. Für diesen Tag, dass die Heiligen wiederkommen, sollte bereit sein, sagt der Paulus hier. Dass sie mit Christus wiederkommen. Sind auch viele Frauen dabei gewesen. Für diesen Tag wünscht sich Paulus, sollte bereit sein. Euer Herz gestärkt durch den Glauben, indem ihr die Liebe freimütig und ohne Verlustangst weitergebt. Wenn unser Herr Jesus mit allen Heiligen kommt, dann dürfen wir das feiern und darauf gehen wir zu. Amen.